Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Gabi Wuttke.
Guten Abend. Verschwörungsmythen greifen weiter um sich. Beeinflusst Black Lives Matter in diesem Jahr maßgeblich den Kunstbetrieb und die Politik steht nicht mehr hinter dem Generalintendanten des Badischen Staatstheaters. Themen dieser Stunde. Tausende Gegner der staatlichen Anordnung zur Eindämmung des Coronavirus hatten es nicht weit bis zum Deutschen Bundestag, aber am Brandenburger Tor in Berlin war heute schnell Schluss. Die Polizei setzte wegen anhaltender Verweigerung der Schutzmaßnahmen und Gewalt gegen Polizisten Wasserwerfer und Pfefferspray ein. Gegen harte Einschränkungen ist auch in Italien und Spanien auf den Straßen protestiert worden, aber gegen den Lockdown in Frankreich haben bislang nur Katholiken demonstriert, die Gottesdienste in ihren Kirchen fordern. Marcel Wagner, ARD-Korrespondent in Paris, die Franzosen sind legendär, ihre Meinung massenhaft in die Straßen zu tragen. Haben Sie eine Erklärung, warum es jetzt keine großen Demonstrationen gibt?
Also nach der ersten Welle haben wir gesagt, dass es diese Demonstration vor allem deshalb nicht gegeben hat, weil in Frankreich die Angst auch vor diesem Virus enorm groß war. Frankreich war ja viel stärker betroffen als Deutschland. Dazu zählte natürlich auch ein bisschen die Politik der Regierung, die ganz stark in Frankreich auch auf Angst gesetzt hat. Und das war, glaube ich, auch mit ein Grund, warum sie nicht auf die Straße gegangen sind. Und die Akzeptanz der Anti-Covid-Maßnahmen in Frankreich ist sehr hoch. Auch wenn interessanterweise damit korreliert, dass das Vertrauen in die Regierung in Frankreich eher niedrig ist.
Pünktlich zum Beginn des Karnevals ist im Internet ein Film aus Frankreich geschaltet worden. Er heißt Hold Up, Covid-19, Blick auf ein Chaos. Was ist denn da fast 3 Stunden lang zu sehen und zu hören?
Das Ganze ist quasi wie eine Dokumentation aufgebaut, wie eine Hochglanzdokumentation, ist auch mit ziemlich viel Geld produziert worden von einem früheren Journalisten, der ausgegeben hat zu sagen, es werden viele Positionen in dieser Corona-Krise gar nicht berücksichtigt in den in Anführungsstrichen klassischen traditionellen Medien und ich mache jetzt mal eine Dokumentation, wo auch andere Positionen Berücksichtigung finden sollen. Das Ganze ist eine Abfolge von wahnsinnig vielen Protagonisten, die auftauchen und in einem extrem hohen Tempo zu den unterschiedlichsten Themen und Randbereichen dieser Corona-Krise ihre Meinungen zum Besten geben. Es fängt erstmal an mit Positionen zum Maskentragen, darüber, dass das Virus vielleicht doch gar nicht so gefährlich ist und so weiter. Also viele Positionen, die sicherlich von vielen Menschen geteilt werden. Dann wird der Film aber im Laufe dieser 2 Stunden 40 immer extremer, muss man sagen. Es tauchen immer neue Theorien auf, auch Verschwörungserzählungen und irgendwann ist man dann wirklich bei diesen Klassikern angelangt. Bill Gates, der die Menschheit durchimpfen will, die Reichen, die die Hälfte der Menschheit töten wollen, um besser leben zu können. Die Gesellschaft soll auf Null gesetzt werden von den Protagonisten des Weltwirtschaftsforums in Davos. Die großen Internetkonzerne wollen das Geld abschaffen, um uns Menschen mit den Daten zu beherrschen. Also wirklich ein großer Wust aller möglichen Verschwörungserzählungen und das Perfide an diesem Film ist eben, dass er so eine Spirale darstellt, bis hin zu einer Soziologin, Monique Pinson-Charlot, eigentlich eine anerkannte Wissenschaftlerin, die am Schluss davon redet, wir würden Zeuge werden eines Holocaustes und des Versuchs quasi der Reichen, die Armen in dieser Welt abzuschlachten.
Gibt es zu dieser perfiden Theorie, die Sie gerade zum Schluss erwähnt haben, noch andere Promis, die da mitmachen? Oder wer sind die Menschen, die da jenseits der Normalus sozusagen in diesem Film auftauchen, der sich ja Doku nennt?
Genau, er ist ähnlich aufgebaut wie eine klassische Dokumentation und da habe ich heute noch mit einem Medienwissenschaftler drüber gesprochen hier in Paris, der sagte, das ist das Interessante, denn auf der einen Seite spricht auch in diesem Film eine große Verachtung gegenüber den klassischen Medien aus dem Film heraus und das sieht man ja auch bei den Protesten in Deutschland, dass Medien angegriffen werden und auf der anderen Seite sagt er, diese Macher des Films, das sähe man oft gerade bei Verschwörungserzählungen, bedienen sie sich aber gerade der Erzählweisen der klassischen Medien, um Glaubwürdigkeit zu erheischen, weil eben am Schluss doch die klassischen Medien die glaubwürdigeren sind. Und wenn sie die sozusagen imitieren, obwohl sie die ganze Zeit anklagen, Unfug zu erzählen, dann erhoffen sich dadurch größere Glaubwürdigkeit. Und diese Strategie von den anfangs eher harmlosen Erzählungen und dann der Übergang in immer stärkere komplottistische Erzählungen, das findet man auch bei der Mischung der Protagonisten. Man hat auf der einen Seite einen ehemaligen Minister, konservativen Minister, der mittlerweile gesagt hat, er möchte dass seine Ausschnitte aus dem Film herausgenommen werden. Man hat ein, zwei Nobelpreisträger. Das Ganze wird dann aber gemischt mit Figuren, die seit Beginn dieser Corona-Krise auch teilweise in französischen Medien auftauchen oder aber auch nirgendwo auftauchen, weil sie so krude Thesen verbreiten, dass sie in keinem klassischen Medium einen Platz finden würden. Und das Ganze wird so schnell miteinander gemischt. Oft dauern diese Stellungnahmen nur wenige Sekunden, dann taucht schon der Nächste auf und man kann dem kaum folgen und es werden immer neue, auch total widersprüchliche Thesen aufgebaut. Und das Ganze sorgt eben für eine solch große Verwirrung, wenn man diese 2 Stunden 40 über sich hat ergehen lassen, dass man am Schluss überhaupt nicht mehr weiß, wo man sich befindet. Aber bei Menschen, die das glauben wollen, die sich in diese Welt hineinbegeben wollen, bleibt im Kopf ja nur das hängen, was sie gerne von diesem Film mitnehmen wollen. Und das ist eben oft, dass sie ferngesteuert werden, dass die Regierung versagt, das Verschwörerische, was hinter diesem Film steckt.
Also eine Gemengelage zwischen Corona-Skeptikern und aber, wie Sie es geschildert haben, antisemitischen Verschwörungsanhängern. Was ist denn in Frankreich seit Beginn der Ausstrahlung passiert? Hat das eine Debatte ausgelöst? Werden da Fakten dagegen gehalten? Was macht man mit dieser Geschichte?
Ja, die klassischen Medien haben sich ganz stark damit beschäftigt. Ganz viele Redaktionen haben ihre Fact-Checking-Einheiten daran gesetzt. Aber die hohen Abrufzahlen, die sich kaum genau beziffern lassen, aber es sind viele Hunderttausend, wahrscheinlich sogar mehrere Millionen, die legen eben doch nahe, dass teilweise dieses Fact-Checking oft zu spät kommt. Denn die Menschen schauen sich das an, werden damit konfrontiert. Und bis sozusagen die Redaktionen es geschafft haben, diese Thesen zu überprüfen und die Wahrheit in Anführungsstrichen irgendwie hinterherzuschieben, ist natürlich eine gewisse Zeit vergangen und in dieser Zeit sind eben die verschwörerischen Elemente, die Falschaussagen ja bei vielen Leuten hängen geblieben und das Perfide daran ist ja ohnehin, diese Widersprüche sind da, werden überhaupt nicht ausgelöst, aber die Menschen, die sich in diese Welt hineinbegeben, in dieses geschlossene Weltbild der Verschwörungstheorien, für die stellen diese Widersprüche überhaupt keine Hindernisse mehr dar. Es wird ja behauptet, man würde kritisch denken, aber eigentlich wird das kritische Denken ausgeschaltet und Widersprüche werden ineinander aufgelöst, werden nicht hinterfragt, dürfen nebeneinander bestehen bleiben, weil in dieser multipolaren Welt halt alles nebeneinander stehen kann, nur die Wahrheit oder das, was man vielleicht für eine Wahrheit zumindest noch halten könnte, das bleibt dabei sicherlich auf der Strecke, auch in diesem Film immer wieder.
Marcel Wagner in Paris. Auch in Deutschland, das zeigt nicht nur der heutige Tag, gibt es Anhänger von Verschwörungsmythen. Das geht auch aus der neuen Studie des Zentrums für Rechtsextremismus und Demokratieforschung der Uni Leipzig hervor, die wie üblich nach 2 Jahren wieder eine Studie über autoritäre Einstellungen in Deutschland vorgestellt hat. Christiane Habermals über den Zusammenhang mit dem Herrschaftsdenken.
Wer sich mit Blick auf die Trump-Unterstützer in den USA fragt, ob auch in Deutschland das Potenzial für eine derartige Spaltung der Gesellschaft vorhanden ist, den dürften die Ergebnisse dieser Studie ziemlich beunruhigen. America first? Jeder 5. Deutsche ist der Auffassung, die deutschen Interessen müssten gegenüber dem Ausland hart und energisch durchgesetzt werden. In Ostdeutschland sind es sogar 28%, die so denken. Insgesamt sind rechtsextreme, antiliberale und antisemitische Einstellungen in Deutschland weit verbreitet, so das Ergebnis der Studie, auch wenn die Ausländerfeindlichkeit, das zumindest eine gute Nachricht, zurückgegangen ist. Dafür ist der Anteil der Menschen, die an Verschwörungsmythen glauben, erschreckend groß.
Politiker und andere Führungspersönlichkeiten sind nur Marionetten der dahinterstehenden Mächte. Wenn wir die Antworten auf diese Frage betrachten, kommen wir zum eklatanten Ost-West-Unterschied. Im Osten teilen diese Verschwörungsfragen mehrheitlich über die Hälfte der Befragten. Im Westen sind es nur 35% und im Osten ist die Anzahl seit 2018 rapide angestiegen.
Erklärt der medizinische Soziologe und Psychotherapeut Elmar Brähler, der die Autoritarismusstudie seit 2002 gemeinsam mit dem Sozialpsychologen Oliver Decker an der Universität Leipzig durchführt. Mit der Corona-Pandemie haben diese Verschwörungsmythen extremen Auftrieb bekommen. Fast die Hälfte der Deutschen glaubt demnach, dass Covid-19 etwas ist, womit nur bestimmte Gruppen ihre Interessen durchsetzen wollten und dass die wahren Hintergründe der Krankheit nie ans Licht der Öffentlichkeit kommen werden. Eine Gefahr für die Demokratie, vor allem deswegen, so die Wissenschaftler, weil die Verschwörungstheorien, wie zuvor auch die Ausländerfeindlichkeit, eine Art Einstiegsdroge für rechtsextremes Gedankengut darstelle.
Das Risiko, was ich sehe, ist, dass sich in diesen Situationen momentan Brücken bilden zwischen verschiedenen politischen Milieus, die auch auf Dauer stabil sind und wo sich dann auch Bündnisse gegen die liberale Demokratie entlang von solchen Motiven wie Verschwörungsmythen oder eben auch Antisemitismen oder Antifeminismus bilden können.
Dabei ist die Zustimmung zur Demokratie als Staatsform weiterhin sehr hoch. Der Anteil der Menschen, die eine geschlossene rechtsextreme Weltsicht haben, liegt bundesweit nur bei 4,3%. Allerdings driften auch hier Ost und West weit auseinander. In Westdeutschland sank laut Studie der Anteil in den vergangenen 2 Jahren von 5,2 auf 3%. Im Osten vertreten dagegen 9,5% und damit jeder Zehnte manifest rechtsradikale Ansichten. Die Ausländerfeindlichkeit, auch die Feindschaft gegenüber Muslimen und Sinti und Roma, ist dagegen deutlich weniger geworden. Was den Studienautoren zufolge vor allem damit zu tun hat, dass der Zustrom der Flüchtlinge zuletzt stark zurückgegangen ist und das Thema damit gegenüber anderen Themen etwas aus dem Fokus der Öffentlichkeit gerückt ist. Dennoch bleiben ausländerfeindliche Positionen auf hohem Niveau zustimmungsfähig, im Osten bei nahezu jedem dritten Befragten. Klassischer, tradierter Antisemitismus wird dagegen nur noch selten offen geäußert. Die Studienautoren sprechen hier von einer Umwegkommunikation. So pflichtet etwa jeder Zehnte dem Satz bei, der Einfluss der Juden sei immer noch zu hoch. 41% glauben, dass Reparationszahlungen nur einer Holocaust-Industrie nutze. Und weit verbreitet sei auch ein sogenannter Abwehr-Antisemitismus.
Das ist der Antisemitismus, nicht trotz, sondern wegen Auschwitz. Ein Psychoanalytiker hat dafür mal den Satz geprägt, die Deutschen werden den Juden Auschwitz nie verzeihen. Zum Beispiel die Aussage, es macht mich wütend, dass die Vertreibung und die Bombardierung als kleinere Verbrechen angesehen werden, ist in Ostdeutschland jetzt wieder für 41% der Bevölkerung zustimmungsfähig. Bundesweit sind es 34%, beides deutlich höhere Werte als bei den letzten Erhebungen.
Autoritäre, antiliberale Einstellungen, dazu zähle auch ein zunehmender Antifeminismus, stelle eine immer größere Gefahr für die offene Gesellschaft dar, so das Fazit der Studienautoren. Was aber kann die Politik dagegen tun? Vor allem für mehr demokratische Partizipation sorgen, raten die Wissenschaftler. Mehr Beteiligungsformen, mehr Demokratie im Alltag der Menschen, in den Schulen, in den Betrieben. Denn hinter der Entfremdung von Politik und Teilen der Bevölkerung, gerade in Ostdeutschland, stehe oft das Gefühl, dass immer alles über ihre Köpfe hinweg entschieden werde.
Mehr Bürgerbeteiligung, also wo strittige Fragen müssen ja diskutiert werden. Und in Situationen, als viele Geflüchtete kamen, kommt auch viel Wut daher, dass so Unterbringungen auch nicht diskutiert wurden oder nicht aufgeklärt wurden. Ich glaube schon, dass beim großen Teil der Bevölkerung, wie man neudeutsch sagt, mitgenommen werden können, wenn sie in den Diskussionsprozess einbezogen werden.
Das ist ein Befund unserer Untersuchung, dass man ganz klar sagen kann, wer in den Betrieben Partizipationsmöglichkeiten hat und nutzen kann, ist generell auch in der gesamten Gesellschaft demokratischer eingestellt und geschützter vor solchen antidemokratischen Parolen.
Mehr Mitbestimmung, das gelte auch für die Pandemie. Denn hinter Verschwörungsmythen stecke oft das Bedürfnis nach Erklärung und nach Rückgewinnung von Kontrolle. Daher sei es ein wichtiger erster Schritt, dass endlich auch das Parlament an den Entscheidungen beteiligt werde und die Corona-Maßnahmen dort öffentlich und kontrovers diskutiert würden.
Die Ergebnisse der neuen Autoritarismusstudie der Uni Leipzig. Sie hören Fazit, die Kultur vom Tag. Der größte Einfluss auf die Kunst und die Kunstbranche, dazu werden jedes Jahr 2x100 Namen veröffentlicht. Die britische Art Review kommt demnächst, das deutsche Kunstmagazin Monopol war heute dran und Chefredakteurin Elke Buhr erklärte im Deutschlandfunk Kultur Platz 1.
Es ist ein besonderes Jahr. Es ist auch ein extrem politisiertes Jahr. Und es ist so, dass diese Black Lives Matter-Bewegung im weitesten Sinne verstanden als eine Emanzipationsbewegung, die die gesamten westlichen Gesellschaften dazu drängt, mehr Diversität zuzulassen, die rassistischen Strukturen abzubauen, dass die einfach den Kunstbetrieb in diesem Jahr mit voller Härte erreicht hat. Also wenn man sich die Programme der Museen anguckt, auch in Deutschland, sieht man das ganz genau. Es kommen immer mehr afroamerikanische Künstler, KünstlerInnen, People of Color, auch aus Deutschland, aus Europa in die Programme. Die Museen wissen ganz genau, dass sie auch ihr Personal umstrukturieren müssen, dass sie diverser werden müssen. Und ich glaube, das ist eine Bewegung, die dieses Jahr so stark geworden ist, dass sie auch nicht nur die Kunst inhaltlich, sondern vor allen Dingen auch in den Strukturen komplett erfasst.
Black Lives Matter Kunstkritiker Carsten Probst kommentiert auch die Plätze 2 und 3 der Top 100 des Kunstmagazins Monopol.
Bemerkenswert, dass diesmal kein Künstler oder keine Künstlerin an Position 1 der Top 100-Liste steht. Position 1, das kann man sich so vorstellen wie den monopolinternen Nobelpreis für bildende Kunst. Zwar undotiert, aber doch so viel wie ein kräftiges Schulterklopfen seitens der Redaktion des Kunstmagazins. An Position 1 stand letztes Jahr Hans Hake, ein bekannter deutscher Künstler mit einem der Kulturindustrie gegenüber stets sehr kritischen Werk, der jedoch rein äußerlich dem Klischee des alten weißen Mannes sehr nahe kommt. Das wollte man in diesem Jahr offenkundig vermeiden. An Position 1 steht also diesmal die Black Lives Matter-Bewegung aus den Vereinigten Staaten. Sie ist weder alt noch weiß noch eindeutig männlich. Insofern ist die Wahl verständlich, aber zugleich auch erstaunlich. Black Lives Matter machen ja keine Kunst. Vielleicht empfinden es die Protestierenden sogar als Beleidigung, wenn sie als Künstler abgetan werden, denn sie wollen ja schließlich die Realität verändern. Für die Monopolredaktion besteht nun gerade darin aber ihr Einfluss auf Kunst und Kultur. Museen fühlen sich zunehmend gedrängt, sich für neue Besucherschichten zu öffnen, heißt es in der Begründung. Öffentliche Denkmäler mit diskriminierendem Inhalt werden gestürzt, Straßen umbenannt. Und abgesehen von dem Galeristen David Zwirner als Vertreter des Kunstkapitalismus alter Schule, gehen auch viele folgende Listenplätze an sogenannte politische Aktivistinnen, wie Hitosh Dayal, die Philosophin Donna Haraway als Vertreterin eines posthumanistischen Feminismus und, man höre und staune sogar an die öffentliche Hand in Deutschland, für die Unterstützung von Kulturinstitutionen während der Pandemie. Das alles stimmt in der Tat nachdenklich. Auch einem Kunstmagazin wie Monopol scheint mittlerweile nicht mehr so ganz klar zu sein, wo Kunst anfängt oder aufhört. Wenn Black Lives Matter auf Platz 1 steht, müsste dort nüchtern betrachtet eigentlich auch Donald Trump stehen. Er schwebt jedenfalls wie ein Elefant im Raum über allen, denn sein Einfluss auf das globale Kunstgeschehen war weltweit sicherlich nicht geringer als das von, sagen wir, Donna Haraway. Oder das Coronavirus. Schließlich hat nichts die Strukturen der Kunstwelt seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges mehr aufgemischt als Covid-19. Was aber noch viel nachdenklicher stimmt, die Liste bezieht sich auf Namen, über die man eben in Deutschland oder Mitteleuropa so diskutiert. Und das im Namen der Diversität? Wäre die Top-100-Liste eine kuratierte Ausstellung, würde ihr Whitewashing vorgeworfen werden. Selbstdarstellung als besonders gerecht und antidiskriminierend auf dem Ticket anderer. Und das zu Recht.
Der Kommentar von Carsten Probst in Fazit. Anfang Juli hatte sich der Generalintendant des Badischen Staatstheaters in Karlsruhe entschuldigt bei seinem ganzen Team für seinen Führungsstil. Heute ist dem Verwaltungsrat empfohlen worden, sich baldmöglichst von Peter Spuhler zu verabschieden. Kulturkorrespondentin Marie-Dominique Wetzel kennt alle Details dieses Streits. Wer treibt denn die schnelle Ablösung voran, obwohl erst vor 1,5 Jahren der Vertrag bis 2026 verlängert wurde?
Ja, das ist eine gute Frage. Es kam heute auch sehr überraschend, diese Pressemitteilung aus dem zuständigen baden-württembergischen Kunstministerium. Und darin hieß es dann, ja, die Kunstministerin und der Karlsruher Oberbürgermeister als Vorsitzende des Verwaltungsrats empfehlen dem Verwaltungsrat, den Vertrag von Peter Spuhler vorzeitig aufzulösen. Eigentlich war eine Verwaltungsratssitzung für den 30. November anberaumt und man hatte eigentlich gedacht, bis dahin müsste man mit einer Entscheidung warten. Aber jetzt kam diese Empfehlung, wie gesagt, nur eine Empfehlung. Das verwundert natürlich schon, weil seit dem Sommer gibt es massive Kritik an Peter Spuhler. Es gab auch immer wieder Rücktrittsforderungen von allen möglichen Seiten. Und die Ministerin und der Oberbürgermeister als die verantwortlichen Politiker haben sich bisher immer hinter ihn gestellt und ihm den Rücken gestärkt und gesagt, man müsse ihm doch vielleicht die Chance geben, sich zu ändern. Und jetzt auf einmal eben dieser Sinneswandel. Ja, das kam jetzt für alle etwas überraschend.
Könnte das an den Gesprächen liegen, die mit den Mitarbeiterinnen des Badischen Staatstheaters geführt werden oder wurden?
Ja, also seit dem Beginn der neuen Spielzeit haben die Ministerin und der Oberbürgermeister und verschiedene andere Mitarbeiter mit den Theaterleuten Gespräche geführt. Und ja, der Oberbürgermeister sagte uns gegenüber heute, er hätte dann wirklich den Eindruck, dass das Vertrauen von Peter Spuhler eben verspielt sei, dass die Mitarbeiter ihm nicht mehr folgen würden. Ein bisschen Geschmäckle, wie man hier im Südwesten sagt, bekommt das Ganze nur dadurch, dass der OB sich im Wahlkampf befindet am 6. Dezember ist in Karlsruhe Oberbürgermeisterwahl und man hat so das Gefühl, dass er vielleicht Angst habe, dass ihm das Ganze etwas auf die Füße fällt, weil sein Krisenmanagement in letzter Zeit immer mehr kritisiert worden ist und die anderen Kandidaten für den OB-Sessel diese Krise Museum, das Badische Staatstheater immer wieder zum Thema gemacht haben.
Wann und womit begann denn das Zerwürfnis von Peter Spuhler mit seinem Team, mit dem Badischen Staatstheater und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern?
Ja, wenn man es so Revue passieren lässt, dann kam dieses Zerwürfnis eigentlich relativ schnell nach seinem Amtsantritt. Es war von einem Klima der Angst die Rede, von cholerischen Ausfällen, von Kontrollwahn. Er hätte ein starkes Misstrauen gegenüber seinen Mitarbeitern, würde gerade auch die künstlerischen Mitarbeiter einschränken, die Spartenleiter einschränken, würde keine Verantwortung abgeben können. Es gab immer mal wieder Mediationsversuche, es gab auch Umfragen, die gezeigt haben, dass die Mitarbeiter sehr unzufrieden sind. Aber es wurde dann immer wieder von Seiten der Politik darauf verwiesen, ja, dass man doch daran arbeiten könne und dass Peter Spuhler auf der anderen Seite doch sehr erfolgreich sei in seiner Arbeit. Ja, und jetzt so im Laufe dieser ganzen Kritik kam auch zutage, dass es schon in Heidelberg, also in seiner vorherigen Amtszeit als dortiger Intendant, ganz ähnliche Vorwürfe gegeben hat. Also das war jetzt schon auch immer wieder ein Kritikpunkt, auch an die Adresse der Politiker. Man hätte wissen müssen, wie er agiert. Man hat sich nicht genug darum gekümmert. Man hat nicht nachgefragt. Man hat den Personalrat auch nicht genügend angehört. Und ja, dann im Juli sind 3 Operndramaturgen auf einmal gegangen und haben dann auch mal öffentlich gemacht, warum sie gehen. Das war zum ersten Mal, dass diese Vorwürfe dann öffentlich wurden und dass sich dann einfach ganz viele Mitarbeiter, ehemalige und jetzige, gemeldet haben und der Personalrat auch davon erzählt hat, was eigentlich da passiert und wie viele Mitarbeiter immer wieder im Büro des Personalrats sitzen, wie viele Mitarbeiter mit Burnout gegangen sind oder eben frustriert gegangen sind. Es gab einfach eine sehr, sehr hohe Fluktuation in den letzten Jahren und diese ganzen Missstände kamen jetzt so im Laufe der Zeit hoch.
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wünschen sich eine bessere Zukunft. Hängt ein Zukunftsprozess für das Badische Staatstheater nur am Abgang des derzeitigen Generalintendanten?
Das alleine, das betonen auch immer wieder alle Beteiligten, das kann es nicht sein, jetzt einfach nur den Kopf auszutauschen sozusagen. Es ist natürlich schon so, das Generalintendantenmodell ist veraltet und es ist sicher so, dass man, wenn man so ein Modell hat, wo eine Person so viel Macht auf sich vereint, dass das natürlich dazu vielleicht auch verleitet, Macht auszunutzen. Aber es kommt natürlich immer sehr darauf an, wer diesen Posten dann ausfüllt und wie er ihn ausfüllt. Und jetzt geht es wirklich darum, ja, auch mal vielleicht das Theater wirklich neu zu denken und sich wirklich zu überlegen, wie kann eine moderne Theaterführung aussehen. Und da sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wirklich dabei. Es gibt ständig Ensembleversammlungen, wo sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter manchmal zum ersten Mal darüber Gedanken machen, wie wollen wir eigentlich arbeiten an einem Theater, was ist mit mehr Mitbestimmungsrechten, unter welchen Arbeitsverhältnissen arbeiten wir. Und da ist die große Hoffnung, dass jetzt ein Zeitpunkt gekommen ist, wo man wirklich etwas verändern kann, grundlegend etwas an den Strukturen verändern kann, aber eben auch an den Arbeitsverhältnissen. Und da ist auch der große Wunsch, jetzt eben vielleicht eine Interimslösung zu finden und Zeit zu haben und nicht schnell einen neuen Leiter einzusetzen und zu versuchen, ja, diesen Prozess abzuwürgen, der jetzt gerade doch so hoffnungsvoll begonnen hat.
Sie sprechen gerade schon von einer Interimslösung. Der heutige Tag, ist das inoffizielle Ende der Ära Spuhler oder könnte es doch noch ganz anders kommen?
Naja, also es ist eine Empfehlung, diesen Vertrag vorzeitig aufzulösen. Am 30. November ist die Verwaltungsratssitzung. Der Verwaltungsrat muss darüber abstimmen. Man kann nur sagen, bisher ist der Verwaltungsrat seinen beiden Vorsitzenden, eben der Kunstministerin und dem Oberbürgermeister, meist gefolgt. Aber man weiß natürlich nie, wie dann auch die Verhandlungen mit Peter Spuhler laufen. Man kann sagen, der erste Schritt ist getan. Und ich denke mir, wenn man jetzt so die Leute hört, dann geht es eigentlich darum, dass alle jetzt schon auf die Zeit nach Peter Spuhler gucken.
Marie-Dominique Wetzel über die Probleme am Badischen Staatstheater und dem heutigen Vorstoß, die Zeit des Generalintendanten Peter Spuhler vorzeitig zu beenden. Weiter geht's mit Oliver Thoma.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Nach Jahren der Auseinandersetzung über den Nutzen und die enormen Kosten beginnen die Bauarbeiten für das Museum der Kunst des 20. Jahrhunderts in Berlin. Derzeit wird die Straßenführung am Berliner Kulturforum entsprechend vorbereitet. Danach soll mit dem Ausheben der Baugrube begonnen werden, teilte die Stiftung Preußischer Kulturbesitz mit. Der 450 Millionen Euro teure Bau soll 2026 fertig sein. Die Nationalgalerie Berlin steht damit vor einer Neuordnung. Die Zahl der Standorte wächst auf 7. Der Kabarettist Florian Schröder wird mit dem Deutschen Kleinkunstpreis 2021 geehrt. Er stehe immer mit brennender Leidenschaft auf der Bühne, hieß es in der Begründung der Jury, die vor allem seinen Auftritt bei einer Querdenker-Demo in Stuttgart hervorhob. Dort habe er inmitten von Verschwörungstheoretikern gezeigt, dass Kabarett für die Gesellschaft unverzichtbar und systemrelevant sei, hieß es. Der Preis soll im Februar verliehen werden. Er ist in mehrere Kategorien aufgeteilt. Max Knieriemen.
In der Sparte Kleinkunst wird die Autorin Sara Bosetti ausgezeichnet. Laut der Jury eine moderne Heldin, die Hass- und Erregungsgesellschaft mit klugem Witz und sprachlicher Kraft entgegentrete. In der Kategorie Chanson, Musik, Lied geht der Kleinkunstpreis 2021 an die Zwei-Mann-Band Das Lumpenpack. Den Förderpreis der Stadt Mainz erhält Elisa Hansch, besser bekannt unter ihrem Künstlernamen Miss Ellie. Und der Ehrenpreis des Landes Rheinland-Pfalz geht 2021 an den Schweizer Kabarettisten und Schauspieler Emil Steinberger. Völlig neu ist der Kleinkunstpreis in der Kategorie Stand-up-Comedy. Er wird 2021 zum allerersten Mal vergeben, und zwar an Michael Mittermeier, laut Jury der wichtigste Wegbereiter des Genres in Deutschland.
Der Hessische Kulturpreis 2020 geht an das Karikatura-Museum für komische Kunst in Frankfurt am Main und die Karikatura-Galerie für komische Kunst in Kassel. Mit dem Preis werde das Engagement der beiden Institutionen rund um das Genre der Karikatur gewürdigt, teilten Ministerpräsident Bouffier und Kunstministerin Dorn mit. Ihr Wirken habe eine Strahlkraft weit über die hessischen Landesgrenzen hinaus. Der Preis ist mit 45.000 Euro dotiert. Joy Denalani, Peter Maffay und viele andere bekannte deutsche Musiker spielen ein digitales Benefizfestival für Menschen, die hinter den Kulissen in der Konzertbranche arbeiten. Wie der Veranstalter Live Nation mitteilte, will man sich so für die Helfer einsetzen, die Konzerte erst möglich machen und von der Krise betroffen sind. Unter anderem sind auch die Fantastischen Vier, Fritz Kalkbrenner oder Adel Tawil beim Charity Festival dabei. Die Konzerte sollen am 12. und 13. Dezember im kostenlosen Livestream zu sehen sein. Alle Künstler treten ohne Gage auf, Musikfans können spenden. Die Erlöse gehen an einen Verein, der Solo-Selbstständige der Branche unterstützen will.
Was bedeutet die Pandemie für all die Biennalen, die in diesem Jahr ausgefallen und hoffnungsfroh auf das Kommende verschoben wurden? Das hat Fazit in der vergangenen Woche gefragt und dabei ebenso hoffnungsvoll darauf hingewiesen, dass die 15. Documenta erst für den übernächsten Juni geplant ist. Was aber bedeutet diese Zwischenzeit für die Arbeit der Kuratoren, von denen einige immerhin seit 4 Monaten in Kassel leben? Denn die Heimat des Künstlerkollektivs Ruan Grupa ist Indonesien und das ist mal nicht gerade um die Ecke. Unser Hessen-Korrespondent Ludger Fittkau ist zugeschaltet. Ruan Grupa wurde ja ausgesucht, weil das Team eben einen besonders kollektiven Ansatz verfolgt. Nun ist aber jede Art von Kollektiv untersagt. Was also ist los im Kasseler Kommunikationszentrum, wo die Truppe mit den Bürgern ja eigentlich ins Vorgespräch kommen wollte?
Richtig. Ruan Grupa hat den Anspruch, mit den Bürgerinnen und Bürgern in der Stadt ins Gespräch zu kommen, zu fragen, welche Ideen hat die lokale Bevölkerung für die nächste Documenta. All das ist nur sehr eingeschränkt möglich. Es gibt einzelne Kontakte, aber natürlich die Pandemie hat es verhindert. In Jakarta selbst, da ist jetzt der größere Teil der Gruppe, haben sie auch angefangen, im Grunde gegen die Pandemie zu arbeiten, ganz direkt. Sie haben, anstatt jetzt Kunst zu machen, ihre Räume in eine Minifabrik für die Herstellung von Atemschutzmasken und Schutzanzügen verwandelt, und das wird direkt ans medizinische Personal in Krankenhäusern und Kliniken verteilt. Das heißt also, auch da ist Kunstproduktion im klassischen Sinne zurzeit nicht wichtig.
Ein sehr sympathischer Zug, aber worauf richten sich Ruan Grupa und Kassel denn jetzt ein, was die Documenta angeht?
Ja, man hofft natürlich ein bisschen noch, weil eben, wie Sie ja schon gesagt haben, anderthalb Jahre ist noch ein bisschen hin. Man hofft drauf, dass vielleicht doch Mitte nächsten Jahres das Gröbste in Sachen Covid-19 überwunden ist. Bis dahin etwa hat man vielleicht noch Zeit, das Konzept zu ändern. Zurzeit wird diskutiert bei den Verantwortlichen und im Umfeld über möglicherweise eine Hybridausstellung, so kann man es nennen. Zum einen will man schon Kunstobjekte in Kassel zeigen und überlegt jetzt, wie könnte man das unter Corona-Bedingungen machen. Man braucht dann teilweise größere Räume, die kleinen Galerien oder auch das Fridericianum, das reicht dann alles nicht, wenn man wirklich viele Menschen kaum nach Kassel holen möchte, sondern jetzt sucht man nach Fabrikgebäuden, man verhandelt mit Unternehmen, um dort unter Corona-Bedingungen vielleicht doch Menschen nach Kassel zu lassen. Aber es wird auch darüber nachgedacht, etwas weniger zu machen. Roman Grupa selbst hat dazu auch schon eine Erklärung öffentlich gemacht. Wenn jetzt Covid-19 ganz andere Probleme bringt, dann müssen wir vielleicht unsere eigene Praxis überprüfen und müssten uns vielleicht auch verkleinern. Und dieses Verkleinern ist ein Stichwort, das könnte man sich auch für die nächsten Documenta vorstellen, dass man teilweise eben versucht, Dinge im Internet zu machen, dass darüber wird nachgedacht oder einfach weniger zu machen, um vielleicht auch den ökologischen Gedanken, den Roman Grupa ja auch sehr stark hat, also nachhaltige Wirtschaft, deswegen aufzugreifen, zu sagen, wir wollen jetzt hier keinen Flugtourismus massenhaft nach Kassel, sondern wir möchten dann eher dezentral Dinge vielleicht entwickeln mit Kooperationspartnern in der ganzen Welt und dann versuchen wir das irgendwie zu vernetzen übers Netz. Das ist so die Richtung, in die diskutiert wird. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass wir eine ganz normale Documenta mit 700.000 oder 1 Million Besucher in Kassel haben werden.
Schleicht sich da auch schon der Finanzierungsgedanke ein? Denn eigentlich sind das ja die Eintrittskarten, die einen Großteil der Documenta normalerweise finanzieren.
Das ist noch nicht ausgegoren, muss man sagen. Bisher möchte man natürlich möglichst viele Leute holen. Das hat natürlich auch mit Kassel zu tun. Das ist ja auch ein ökonomischer Faktor. Also 90 Millionen Wertschöpfung in einem Documenta-Jahr in Kassel bei Kosten von 40 Millionen, da will man auch nicht sofort drauf verzichten. Auf der anderen Seite könnte das schon so sein, dass weniger Künstler diesmal kommen, die dann vielleicht länger bleiben. Dann können sie auch die Quarantäne möglicherweise umgehen oder sie in Kassel dann halt durchleben. Und dann wird man vielleicht auch die Künstler anders honorieren müssen. Nicht über die Werke, die sie nachher verkaufen, sondern vielleicht auch einfach für die Zeit, die sie in Kassel sind. Das sind alles Dinge, die diskutiert werden. Aber im Grunde spielt man noch ein bisschen mit dem Gedanken, dass man vielleicht im Sommer, Frühsommer nächsten Jahres eine andere Lage, Corona-Lage hat.
Sie sind jetzt in Kassel gewesen, Sie haben dort mit Verantwortlichen gesprochen. Wie würden Sie die Stimmung beschreiben? Ist man irgendwie auf das Ziehen der Reißleine eingerichtet? Wie haben Sie das erlebt?
Ich glaube, dass man doch auf alles sich einstellt. Auch der Aufsichtsrat hat mir eine Erklärung gegeben. Man bewertet die Pandemielage neu und passt sie an. In Kassel selbst hat man ja schon erlebt mit Großveranstaltungen, Weihnachtsmärkten und so weiter. Das geht alles nicht. Also man ist sehr angespannt, aber man hofft einfach noch, dass in anderthalb Jahren mehr möglich ist als jetzt. Aber man ist da, glaube ich, ganz realistisch. Das wird noch einige Monate offen gehalten, aber dann muss man irgendwann eine Entscheidung treffen und es könnte natürlich auch eine Verschiebung der Documenta sein. Das will man nicht, das will man vermeiden, aber ausgeschlossen ist das, glaube ich, Stand jetzt nicht.
Unser Hessen-Korrespondent Ludger Fittgau über den Stand der Vorbereitung für die nächste Documenta in Kassel, geplant ab Juni 2022. Morgen im Kino Ihres Vertrauens sage ich gewöhnlich im Mittwochsfazit, kann ich aber heute natürlich nicht. Für alle, die einen Bildschirm in Leinwandformat ihr eigen nennen und für die, die auf Kino auch in kleinerem Format nicht verzichten wollen, stellt Filmkritiker Jörg Taschmann jetzt zwei neue Filme vor, die als Streaming, Video on Demand bzw. als DVD zu kaufen sind. Werner Herzog ist inzwischen 78 Jahre. Der Regisseur hat legendäre Filme gemacht, nicht nur mit Klaus Kinski. Tiere und Landschaften faszinieren Herzog auch immer noch. In seinem neuen Film geht es um Meteoriten.
Throughout history, meteorites have captivated human imagination. Each one of these stones from darker worlds has its own story. And the bigger ones have changed entire landscapes.
Steine aus dunkleren Welten. Erzählt Werner Herzog mehr, was ihn an Meteoriten so fasziniert?
Na, was sie daran so fasziniert ist, das sind ja Zeitzeugen von Millionen von Jahren, bevor es überhaupt Menschen gab. Und das fasziniert nicht nur Werner Herzog, sondern auch Clive Oppenheimer, der Co-Regisseur ist und Vulkanologe. Sie waren in Mexiko, sie waren in Australien, sie waren in den USA, sie waren überall und haben mit Wissenschaftlern geredet oder auch mit Nerds, also mit irgendwelchen Verrückten, die sich total für Meteoroiden oder ihre kleinsten Vertreter interessieren. Da gibt es zum Beispiel einen Jazzmusiker, einen aus Skandinavien, Jon Jessen, und der sammelt wirklich mit so einem kleinen Minimagnet irgendwelche Partikel, die er in irgendwelchen Pfützen findet, vergrößert die dann gigantisch mit einem Freund und sagt, das ist kosmischer Staub, das sind Mini-Meteoroiden. Und Werner Herzog, das hat man so ein bisschen auch hier gespürt, der macht auch den Off-Kommentar und der ist eben ganz begeistert davon, weil er hat ja so einen Hang auch so ein bisschen zum Übersinnlichen, zu allem, was sich nicht so fassen und greifen lässt, und insofern ist er da wirklich in seinem Element bei diesem Film.
Es gibt ja schon einen Film über die Wüste, also auch das Filmemachen in breiten, großen Landschaften ist ihm ja überhaupt nicht fremd. Wie hat er denn diesen Film jetzt gemacht? Da musste er ja doch irgendwie, wenn er nicht mit Staubkörnchen unterwegs war, ins Dunkle, in die dunklen Welten.
Also er war auch zum Beispiel auf der Antarktis und hat da südkoreanische Forscher gefunden. Und das Tolle an der Antarktis ist, da ist keine Eisschicht. Wenn da jemals ein Meteorit runtergefallen ist, da kann man sie wirklich noch finden. Und dann hat er beispielsweise auch Material gezeigt, was die ihm zur Verfügung gestellt haben, wo die mal einen Meteoriten gefunden haben. Die haben gejubelt, als hätten sie, ich weiß nicht, 3 Kinder auf einmal bekommen oder so, und fallen sich in die Arme und jubeln. Und dann ist er ganz gerührt, Werner Herzog, wenn er solche Sachen sieht. Und er macht dann auch manchmal ganz lustige Kommentare und sagt dann zum Beispiel, also dieses Bild, das geht ja gegen alles Idiotische, was man auf Filmhochschulen lernt, weil da kommt einfach ein Mann ins Bild und als erstes zeigt er seinen Hintern ins Bild und nicht seinen Kopf. Also solche Sachen spielen dann auch noch eine Rolle. Also man kann diesen Film durchaus ganz amüsant finden, aber ich finde, der hat auch Schwächen, weil wenn Männer sich stundenlang über so ein Phänomen wie ein Quasikristall unterhalten und dann gibt es irgendwelche Modelle und es wird immer mathematischer, da steige ich beispielsweise aus. Vielleicht Leute, die ein bisschen mehr mit GeoTV und so können, sind dann auch wieder in ihrem Element. Ich glaube, das hängt ein bisschen von einem selber ab, wie tief man da hineinsteigen will. Und einerseits ist es ein Film mit sehr, sehr schönen Bildern. Andererseits ist er aber auch wirklich ein bisschen was so für Nerds und Fachidioten, würde ich mal sagen. Und dann steigt man auch so ein bisschen aus und ist auch mal manchmal minutenlang auch schwer gelangweilt und hofft, dass es nun auch mal wieder ein bisschen irdischer wird und er mal wieder auf Themen kommt, mit denen alle was anfangen können, die jetzt nicht so total fasziniert sind von diesen Meteoroiden.
Obwohl erst 3 Jahre her, scheint mir der Fall Harvey Weinstein schon sehr, sehr lange zurückzuliegen. So viel ist seitdem passiert. Wie wird, um zum zweiten Film zu kommen, die Geschichte von Regisseurin Kitty Green in The Assistant erzählt?
Es geht um eine junge Frau, die wirklich als allererste immer im Büro ist. Es ist noch alles dunkel, dann macht sie erstmal sauber, muss beim Chef noch so ein bisschen putzen, obwohl das gar nicht ihr Job ist. Sie wird auch die Letzte sein, die dieses Büro verlässt. Dieser Film spielt eigentlich nur an diesem überlangen Arbeitstag und sie muss eigentlich nur undankbare Jobs machen, wie Kaffee kochen, die ganze Zeit zum Fotokopieren, irgendwelche Scripts, also Drehbücher vervielfältigen. Da gibt es eine Menge junger Männer, die da arbeiten, die sie ganz mies behandeln, die ja auch mal einfach ein Sandwich an den Kopf schmeißen, weil es eben falsch war. Es war eben nicht Truthahn, sondern er wollte ja eigentlich Hühnchen essen. Das finden sie dann auch wieder lustig. Und man merkt irgendwie, wie diese junge Frau ausgebeutet wird und überhaupt nicht gewertschätzt wird. Und dann merkt sie eben auch, dass ihr Chef, den man übrigens nie zu sehen bekommt, der kriegt mal ein paar Wutanfälle am Telefon, der große Produzent, weil sie arbeitet für eine große Produktionsfirma, die auch ganz wichtige Filme macht. Und sie bekommt heraus, dass da laufend irgendwelche jungen Frauen bei dem sind. Sie findet dann auch Sachen wie Haarbänder oder Ohrringe auf der Couch. Und dann ist da ein ganz junges Mädel, die irgendwie aus Iowa kommt. Und dann meint sie, sie müsste jetzt mal zum Personalchef gehen und da was anzeigen, dass da irgendwas nicht stimmt. Wird da aber letztendlich auch wieder nur abgebürstet. Und das wird alles strikt aus der Perspektive dieser jungen, etwa 20-jährigen Frau gezeigt.
Und in welchem Ton?
Sehr nüchtern, ganz starre Einstellungen, also die Kamera bewegt sich manchmal überhaupt nicht, das spielt fast alles in einem Großraumbüro, nur ganz am Anfang, ganz am Ende kommt sie aus diesem Büro raus oder rein. Das ist auch ein bisschen sperrig, wie ich finde, es ist auch ein bisschen monoton, also die Absicht ist ganz klar, man will einfach zeigen, wie Machthierarchien funktionieren, gerade in der Filmbranche, also es geht nicht nur um sexuellen Missbrauch, sondern um Missbrauch schlechthin, wie Machtmissbrauch einfach stattfindet, manchmal subtil, manchmal auch weniger subtil, aber es wird eben nicht offensichtlich gezeigt. Das ist kein wilder, anklagender, polemischer Film, sondern eigentlich ein sehr, sehr ruhiger Film. Das ist seine Stärke, aber ein bisschen halt auch seine Schwäche, weil er dann doch sehr, sehr spröde ist. Und irgendwann hat man es dann verstanden, um was es Kitty Green eigentlich geht.
Neue Filme fürs Heimkino The Assistant und Fireball. Arno Zesek über einen Schauspieler daheim.
Mann mit Doppelbegabung. Matthias Brandt, 59, ist ein famoser Schauspieler und Autor. Heißt es in der Wochenzeitung Die Zeit und einem Foto des Belobigten, der darauf mit hochgesteckter Brille, aufgekrempelten Hemdärmeln und leicht getrübten Augen eine Zigarette raucht, deren Asche gleich zu Boden fallen wird. Wir möchten dem Lob der Zeit gern hinzufügen, außerdem ist Matthias Brandt ein sehr angenehmer, unterhaltsamer Plauderer. Das beweist er auch im Gespräch mit Peter Kümmel. Frage Kümmel: Sie sind hier im Süden von Berlin oft mit dem Fahrrad unterwegs. Werden Sie erkannt? Antwort Brandt: Gelegentlich. Es sind meistens angenehme Begegnungen. Die Leute, die mich blöd finden, suchen ja keinen Kontakt. Ich vergesse immer wieder, dass sie glauben, mich zu kennen, weil ich in ihrem Fernsehapparat drin war. Ich meine das gar nicht kokett. Ich würde ja auch gucken, wenn ich einen erkennen würde, den ich im Fernsehen gesehen habe. Ich habe mal im Hotel auf einen Fahrstuhl gewartet und als die Tür aufging, stand dort Florian Silbereisen. Da habe ich mich allerdings so erschrocken, dass ich lieber die Treppe nahm. Uns gefällt dieser ungeschwollene Ton. Und uns gefällt auch, dass die Zeit mit dem lockeren Brandgespräch das Feuilleton aufmacht und nicht mit Corona. Ähnliches lässt sich von der Tageszeitung Die Welt sagen, die sich auf ihrer Feuilletonseite 1 mit dem Bestsellerautor Asfa Wesson Asarate unterhält. Nur dass Asarate ein strengerer, formalerer Geist als Matthias Brandt ist. Das deutet schon das Foto an. Asarate trägt wie fast immer Anzug mit Weste, dazu eine gelbe Krawatte, die er per halbem Windsor-Knoten gebunden hat, wenn wir das richtig sehen. Asarate bekennt: Mir würde es nie einfallen, in einer Jogginghose zu Hause zu sitzen, auch wenn ich wüsste, dass mich kein Mensch an diesem Tag sehen wird. Ich würde mich vor mir selber schämen. Gewohnheit formt den Charakter. Und so ist auch das richtige Anziehen für mich eine Gewohnheit geworden. Ich suche eine schöne Krawatte aus, die zum Hemd passt. Ich spiele mit mir selbst. Wenn diejenigen unter Ihnen die Hand heben würden, die sich fürs Homeoffice ähnlich stylen wie Asarate, dann wären wir mit dem Nachzählen sicher schnell fertig. Natürlich reden Brandt und Asarate auch über die Pandemie, aber dieses leidige Thema wollen wir mit Andreas Buscher angehen, der im Berliner Tagesspiegel eine Würdigung der Seelenverwandtschaft in Zeiten des Lockdowns schreibt. Je älter wir werden, als desto schwieriger empfinden wir es, neue Freundschaften zu schließen. Und nun noch der Lockdown. Haben Homeoffice, Zoom-Konferenzen und Kontaktreduzierungen unsere Bindungsfähigkeit bereits beeinträchtigt? Nicht nur Ökonomen, auch Gesellschaftsforscher sagen voraus, dass die Folgen von Corona in allen Bereichen des Zusammenlebens noch auf viele Jahre hinaus spürbar sein werden. Gerade jetzt haben wir die, die uns am nahesten stehen, nötiger denn je. Nicht nur Kinder werden sich weigern, sich für den einen, für die eine zu entscheiden. So der Tagesspiegelautor Andreas Busche, dessen letzter Hinweis sich erkennbar gegen Angela Merkels Forderung richtet, soziale Kontakte auf ein absolutes Minimum zu reduzieren. Schreiten wir weiter auf der Via Dolorosa dieser Tage, kommen wir von Corona zu Trump. In der Wochenzeitung Der Freitag heißt es: Donald Trump hat gelogen und getrickst, doch er selbst verkörpert eine Wahrheit über den Zustand der westlichen Gesellschaft. Georg Seslin meint: Zieht man die merkwürdige Öffentlichkeitsarbeit einer doch ziemlich bizarren Persönlichkeit ab, den kaum noch für möglich gehaltenen weiteren Verfall der politischen Sitten und der Sprache, die skurrile Vorliebe für Autokraten und Diktatoren, das nepotistisch-kindische Hire-and-Fire-Spiel und, mein Gott, die Frisur, dann war die Amtszeit von Donald Trump auch nicht viel schlimmer als die vorangegangener Präsidenten. Die Begründung lesen Sie bitte im Freitag nach. Und leben Sie so, dass auf gar keinen Fall eintrifft, was Asfa Wesson Asarate Corona-halber in der Überschrift des erwähnten Weltinterviews durchaus mit Bedauern behauptet: Der Mensch wird stumpf.
Die Kulturpresseschau von Arno Zesek. Fazit: Wünscht eine gute Nacht.